Wenn wir in die Ferien fahren, besonders in ferne Länder, dann entspannt uns das und wir erweitern unseren Horizont. Doch die Schattenseiten des Tourismus, besonders im Sommer, die rücken immer mehr in den Vordergrund. Viele Gemeinden und Städte überall auf der Welt, die versuchen sich immer mehr gegen den Besucheransturm zu schützen und wollen Touristen zurückdrängen oder jedenfalls stärker zur Kasse bitten. Über die Folgen des Overtourism spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel.
Hallo Tim.
Du, alle hoffen für die Sommerzeit auf einigermaßen gutes Wetter, denn bisher war der Sommer hier in der Schweiz jedenfalls ziemlich stark verregnet. Viele Unwetter hat es gegeben. Also ich glaube, viele sind jetzt mal darauf aus, mal endlich schöne Sommertage zu verbringen, oder?
Ich glaube schon, ja. Also in der Schweiz zieht es in den Schulferien sicher viele, viele in wärmere Gefilde. Obwohl in manchen Ferienregionen ist es ja jetzt so heiß, dass man sich dann auch schnell wieder die tieferen Temperaturen in der Schweiz zurückersehnt, oder?
Du schreibst ja viel auch über Tourismusthemen. Du arbeitest, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, allerdings als Schweizer Wirtschaftsjournalist in Japan. Wo geht es denn für dich in die Sommerferien? Kommst du in die Schweiz oder bleibst du in Japan oder wo
willst du reisen? Ich bleibe in Japan. Ich war jetzt schon letzte Woche ein paar Tage in Okinawa. Das ist eine Insel weit südlich der Hauptinsel, wo ich lebe. So Pazifikklima, das war super, aber richtig verreisen werde ich wahrscheinlich erst im Herbst.
Pazifikklima, das höre ich gerne hier im kalten, verregneten Zürich. Aber bevor wir jetzt mehr über Japan sprechen, blicken wir nochmal kurz zurück nach Europa und in die Schweiz. Ich habe das Gefühl, es dürfte überall ziemlich voll werden. Die Geschäfte laufen doch ganz gut in Sachen Tourismus, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also der Tourismus hat sich voll von der Pandemie erholt. Die Flieger sind voll, die Strände sind voll, die Städte sind voll. Es gibt natürlich unterschiedliche Berechnungen, aber letztes Jahr wurden laut der Tourismusorganisation der UNO weltweit 1,5 Billionen Dollar direkt mit dem Reisegeschäft verdient. Also das war auch mehr als noch 2019 vor Corona. Und dieses Jahr wird es nochmal mehr werden, oder?
Alle sind unterwegs und wollen weg. Du, das Geld, du hast es erwähnt, eine Riesensumme ist das eine. Und der Wunsch, sich zu erholen, in den Sommerferien Zeit mit der Familie zu verbringen, gehört natürlich auch dazu. Aber die Nachteile des Tourismus, die werden immer deutlicher an vielen Stellen. Immer öfter lese ich von Overtourism und Demos gegen Touristen. Zuletzt sogar einen Bericht gelesen, wo Demonstranten mit Wasserpistolen auf Besucher spritzen in Spanien. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen spaßig, aber die Stimmung ist schon ganz schön aufgeladen, oder?
Ja, also die beliebten Ziele werden richtig überrannt. Und das ist nicht nur für die Reisenden nicht schön, das bringt eben auch den Tourismuszielen viele Probleme. Und egal, ob daheim in der Schweiz oder in Spanien am Strand oder hier in Japan, wo ich lebe, überall spürt man eben auch die Folgen dieses Overtourism.
Das ist ja so ein weltweites Problem. Sag mal, aber trotzdem, die Tourismuskasse klingelt.
Ja, und die Länder fördern den Tourismus, oder? Also sie machen Werbung im Ausland, sie wollen mehr Leute ins Land bringen. Das macht sogar die Schweiz, wie wir alle wissen. Hier in Japan zum Beispiel verkauft man die Schweiz als Heidi-Land wegen dieser Heidi-Trick-Filmserie. Denn auch hier ist es ein Milliardengeschäft. Und die Wertschöpfung in der Schweiz ist riesig. Ich meine, die beträgt nach einer Berechnung des Bundes rund 20 Milliarden Franken und 170.000 Arbeitsplätze hängen an diesem Bereich.
Klar, da hängen natürlich viele Jobs dran, sei es am Airport oder ja, im Restaurant vor Ort oder der Reisebusfahrer oder die Fahrerin, die Leute durch die Gegend fahren, die Hoteliers, die freuen sich natürlich schon, wenn viele Menschen aus Japan, aus China oder wo auch immer, aus Europa, aus den USA in die Schweiz kommen. Also das klingt ja erstmal alles recht positiv wirtschaftlich gesehen.
Ja klar, aber die Einheimischen profitieren ja nicht alle gleichermaßen von den Touristenströmen. Die meisten Leute sind eben doch nicht im Tourismusbereich tätig, auch in der Schweiz. Und für manche ist es eben eher eine Belastung. Nehmen wir zum Beispiel Zürich. Das ist jetzt keine globale Tourismus-Top-Destination.
Naja, auch also viele finden Zürich schon ganz gut, oder?
Okay. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Aber hier haben wir die Problematik von Airbnb gegen den Wohnraum für Einheimische. Das ist etwas, was überall ein großes Thema ist, wo es zu viele Touristen hat. Und wenn man eine kleine Wohnung im Kreis 4 für 160 Franken pro Nacht auf Airbnb vermieten kann, das ist ein ganz normaler Preis, dann gibt es einfach wenig Anreiz, günstigen Wohnraum für Einheimische zu erhalten oder zu schaffen. Und wenn dann die Touristen die Einheimischen verdrängen, dann verliert die Stadt auch ein bisschen ihre Seele. Und noch viel schlimmer ist es natürlich an den Touristen-Hotspots, oder?
Du meinst jetzt hier im Land bei den Touristen-Hotspots, also zum Beispiel, in den Bergen oder so?
Genau, sagen wir zum Beispiel mal Lauterbrunnen. Hier kämpft die Gemeinde nach eigenen Angaben mit sogenanntem Overtourism, mit dem schädlichen Massentourismus. Und das ist eine Gemeinde im Kanton Bern mit schönen Wasserfällen, oder? Die lockt Reisende aus der ganzen Welt an. Aber wenn diese Gäste mit dem Mietwagen oder mit dem Bus ins Tal fahren und dort ein paar Fotos machen und ein bisschen spazieren, dann hat die lokale Wirtschaft eigentlich nicht viel davon. Vielleicht ein paar Restaurants oder die Parkgebühren.
Und du meinst, das reicht nicht? Also das sind doch Einnahmen, die die Leute gerne mitnehmen.
Ja klar, aber auf der anderen Seite bleiben Abfall, Lärm, verstopfte Straßen, verstopfte Wege, zum Beispiel für die Bauern, die dort mit dem Traktor fahren wollen. Andere Einheimische, die nicht im Tourismus tätig sind, die können ihre eigene Infrastruktur weniger gut nutzen. Und dann benehmen sich viele Touristen halt auch einfach schlecht und unangemessen. Also zum Beispiel beklagt Lauterbrunnen, dass die Touristen auf dem Friedhof spielen würden, Fußball spielen, solche Sachen. Mhm. Der Friedhof ist direkt bei den Sehenswürdigkeiten, bei dem Staubbachfall.
Dass die dort sich dann aufhalten und machen noch schöne Bilder.
Genau.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Sag mal, was könnte man denn dagegen tun? Also ich meine, kein Mensch will natürlich jetzt die Touristen wieder rausdrängen, sei es jetzt aus Lauterbrunn oder aus anderen Orten. Also dann wäre der Aufschrei natürlich auch riesengroß.
Genau, also Lauterbrunnen wollte jetzt vor ein paar Wochen einen kostenpflichtigen Talpass für Auswärtige einführen, die mit dem Auto anreisen. Aber es gab dann viele negative Reaktionen von wegen, dass man die Touristen melken will, dass man sie abzockt, und dann sind sie wieder zurückgekrebst.
Also irgendwie will man die Touristen und irgendwie will man auch nicht die Nachteile. Also das ist ja so ganz klar. Was, also unabhängig von Lauterbrunn ist es wahrscheinlich für viele Orte so, oder?
Ja, es ist einfach ein schmaler Grat, oder es gibt einen berechtigten Kampf gegen die negativen Effekte des Massentourismus. Und es gibt hohe Einnahmen, die sich mit diesem Massentourismus erzielen lassen. Und da weiß man halt, da sind ganz unterschiedliche Interessen, die aufeinandertreffen. Sehr kontrovers war ja auch das Vorgehen von Iseltwald, einer anderen Gemeinde im Berner Oberland.
Sind die das mit dem Drehkreuz?
Ja, genau, die haben...
Okay, ja, Fotoverbot gab es nicht, musste nur zahlen, glaube ich, 5
genau,
dafür, oder?
Wegen einer Fernsehserie in Korea wurde dieser Steg bekannt in Asien. Dann fuhren halt viele Leute dahin, um Bilder zu machen für Instagram, und die Gemeinde hat einfach ein Drehkreuz installiert mit 5 Franken Eintrittsgebühr, und die Touristen zahlen das.
Und hat das eigentlich, ich habe das nicht wieder verfolgt, hat das dann eigentlich geholfen? Oder
ja, klar,
drehte sich das Drehkreuz umso mehr und die Gemeinde ist reich geworden?
Na, ich denke schon. Also ich glaube, es bringt sicher mal viel Geld in die Gemeindekasse. Aber es wird natürlich auch kritisiert, dass das einfach eine Abzockerei ist, weil die Gemeinde bietet ja nichts dafür. Das ist einfach eine Aussicht, die existiert, oder?
Aber jetzt lassen wir mal die Schweiz hinter uns. Wir haben jetzt da über einiges gesprochen. Aber was ist jetzt mit Orten, wo jetzt Schweizerinnen und Schweizer gerne hinfahren? Also Spanien, Italien, da ist das Problem ja auch schon seit Jahren enorm, oder?
Ja, also in Spanien und Italien, da gibt es Proteste und sogar Demonstrationen. Du hast es eingangs gesagt, gegen den Overtourism. Die Einheimischen in Barcelona beklagen sich über immer höhere Mieten wegen Airbnb, wegen Ferienwohnungen. Also die Mietpreise in Barcelona sind in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen. Das führt auch dazu, dass eben dann ziemlich radikale Pläne kommen, nicht dass man mehr Geld verlangt, sondern zum Beispiel will Barcelona wahrscheinlich Ferienwohnungen ab 2029 verbieten, indem man einfach die bestehenden Lizenzen nicht mehr erneuert. Und die Idee dahinter ist, damit würden 10.000 Unterkünfte auf den Markt kommen für die Einheimischen.
Das ist eine ähnliche Debatte, wie wir auch hier in der Heimat haben, also ob man jetzt Airbnb-Wohnungen in Zürich macht oder nicht. Aber ich meine, wie soll man das umsetzen? Also wenn das ein Gesetz geben würde in Barcelona beispielsweise, dass man nicht mehr neue Ferienwohnungen dort anbieten kann, dann würden die wahrscheinlich die Leute das heimlich oder unter der Hand vermieten, und die Preise würden wahrscheinlich noch durch die Decke gehen für schöne Orte. Also das kann man doch gar nicht kontrollieren, oder?
Mag sein, aber ich denke schon, dass das geht. Ich meine, der Punkt ist doch, natürlich würde ein Schwarzmarkt entstehen, aber der ist viel kleiner, als wenn das über Booking, Airbnb und die großen Seiten angeboten wird. Ich denke, das wäre schon ein Hebel, und wenn man es wirklich ernst meint im Kampf gegen den Tourismus, müsste man wahrscheinlich bei den Unterkünften ansetzen.
Und was hat denn die anderen Orte so für Beispiele mittlerweile eingeführt? Also Venedig, da war ich auch mal zu einer Jahreszeit, wo man nicht so viele Touristen hatte. Da habe ich das sehr genossen, aber wenn ich da jetzt überlege, im Sommer hinzufahren, da ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr voll, und die wollten doch, glaube ich, auch eine Gebühr nehmen, oder?
Ja, die haben eine Gebühr eingeführt. Ich war übrigens auch mal im Januar da, es war nicht voll, es war schön. In Venedig ist ja auch sogar das kulturelle Erbe durch den Tourismus bedroht, weil die Kreuzfahrtschiffe mit ihren Wellen, die gefährden das Fundament der Stadt und die Stadt, die sinkt immer weiter ab und es gibt immer mehr Überschwemmungen. Also das ist schon recht schlimm. Und nun hat halt Venedig in diesem Jahr einen Eintrittspreis von 5 Franken für die Stadt eingeführt. Und das ist ein Pilotversuch, der läuft noch bis Ende Juli. Und die Gebühr betrifft nur Tagesbesucher und gilt nur an Wochenenden. Also die Stadt sagt, das läuft sehr gut. Die Touristen kommen gleich wie vorher, was vielleicht nicht dem Kampf gegen den Overtourism entspricht. Aber die Einnahmen sind sehr hoch und dieses Geld kann dann zum Beispiel für die Sanierung von Gebäuden investiert werden. Ich denke, das könnte dann auch andere Städte inspirieren, das nachzuziehen und auch eine Gebühr einzuführen.
Das heißt, diese Kurtaxen beispielsweise oder diese Eintrittspreise, die erheben ja schon oder werden schon von manchen Städten erhoben. Das heißt, ich müsste mich darauf einstellen, sei es in Europa oder woanders auf der Welt, dass ich immer mehr Städte oder wenn ich an den Strand will, ich nochmal extra zahlen muss, oder?
Ja, klar. Also Venedig hat ja Kurtaxen, gibt es sowieso, dass die Hotels was abgeben müssen. Aber es gibt eben zusätzlich noch einen Eintrittspreis für die Stadt. Aber ich denke, dass das andere Städte auch machen werden. Zum Beispiel jetzt mal Dubrovnik in Kroatien wäre sicher geeignet für sowas. Und auch andere Städte haben Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel Amsterdam. Die Stadt kämpft auch mit Overtourism, mit Gewalt, mit Drogenmissbrauch auf der Straße, solchen Sachen, weil es halt als Partystadt gilt. Und deshalb wurde halt das Stadtmarketing fast eingestellt, die Hotelsteuer hochgesetzt, solche Sachen. Das funktioniert schon.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Erstmal zu dir nochmal zurück nach Japan. Wie sieht denn die Situation dort aus? Also wie geht die Regierung oder die Stadt oder die Gemeinde dort vor Ort mit den vielen Touristen um? Gibt es auch negative Beispiele oder sind die alle happy, dass es da gut läuft?
Ja, also zuerst muss man wissen, dass während der Pandemie war Japan geschlossen und die Touristen wurden sehnlich vermisst, weil die Wirtschaft ist nicht stark abhängig, aber es ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Japan. Wir hatten 30 Millionen ausländische Touristen vor der Pandemie, die über 30 Milliarden Dollar ins Land brachten. Und jetzt ist der Tourismus voll zurück und die Regierung fördert das. Die wollen immer mehr Touristen haben, sie wollen bis 2030 60 Millionen Touristen pro Jahr ins Land bringen. Aber lokal ist es natürlich ganz anders. Also in Osaka zum Beispiel sind die Touristen extrem unbeliebt, weil sie in private Häuser reinlaufen, weil sie die Geishas ungefragt fotografieren, solche Sachen. Und da werden dann lokal auch Maßnahmen ergriffen.
Das heißt, sie haben gar keinen Abstand zu den Leuten, also sie respektieren gar nicht diese
Privatsphäre. Ja, sie fragen nicht, sie stellen sich neben sie ungefragt und machen Selfies, solche Sachen, oder? Und das ist den Leuten ein Dorn im Auge. Und es gibt auch, also die werfen auch den Müll auf den Boden, solche Sachen. Und eine Gemeinde hat deshalb sogar ein schwarzes Netz vor einen beliebten Fotospot gesetzt, damit man den Berg Fuji nicht mehr fotografieren kann.
Das habe ich in der Vorbereitung für den Podcast mir im Internet mal angeschaut. Also es ist schon ein bisschen crazy. Also die haben da ein großes schwarzes Netz, glaube ich, über die Straße gehängt, dass man den Berg, der viele Kilometer im Hinterland ist, nicht abfotografieren kann von der Straße.
Ja, ja, und der Berg ist der Berg ist hinter einem Supermarkt, einem Convenience Store. Also es ist ein völlig triviales Foto, aber viele Leute wollen das offenbar fotografieren. Und so will man halt verhindern, dass die Touristen dieses Trottoir verstopfen oder den Abfall liegen lassen und so weiter. Es gab viele Probleme, zum Teil kletterten die Touristen auf die Häuser, um dieses eine Foto zu schießen. Also ja.
Also das Drehkreuz ist noch banal, die Lösung. Also man muss sich dann vorstellen, ja, man werden gleich ganze Straßenzüge, oder ich übertreibe jetzt, aber werden dann große Netze aufgehängt, damit man den Berg nicht fotografieren kann. Ist ja verrückt.
Das ist so.
Ja, und wie ist das denn eigentlich sonst umzusetzen? Also ich meine, gut, dieses Netz hängt jetzt dort, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute aufbegehren und sagen, hey, ich kann ja gar nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein Tagesbesucher, ein Wochenbesucher, ein Ausländer, kein Ausländer? Muss ich jetzt bezahlen oder nicht bezahlen? Also das sind ja alles viele Fragen, die dann entstehen.
Ja klar, es ist schwierig. Also beim Netz ist halt einfach, das war zu schwach, das wurde jetzt schon durchlöchert. Vielleicht brauchen die eine stärkere Wand, Metall, Holz oder was auch immer. Aber schwieriger umzusetzen sind halt Maßnahmen, die eben, wie du angesprochen hast, ein bisschen diskriminierend sein könnten. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir machen unterschiedliche Preise für Ausländer und Japaner und das ist etwas, was im Moment sehr diskutiert wird, der Bürgermeister von Himeji, einer Stadt mit einer schönen Burg, hat vorgeschlagen, zum Beispiel, dass man ausländische Gäste 20 Franken bezahlen lässt und einheimische 5 Franken. Und das wurde im Internet bejubelt.
Gut, von den Touristen wahrscheinlich weniger. Aber was könnte man denn machen? Also was könnte man denn wirklich machen, was den Ländern oder den Regionen hilft, die sehr viele Touristen haben, um vielleicht wieder ein Gleichgewicht zu finden? Ich meine, seien wir ehrlich, also viele Regionen wie Mallorca oder auch in Spanien, die leben vom Tourismus. Wenn da jetzt keine Touristen mehr hinkämen, wäre das das wirtschaftliche Ende von diesen Regionen. Aber zu viel, verstehe ich auch, ist zu viel. Aber wie will man dann da eine Kompromisslösung finden?
Es ist überall anders. Also bei Mallorca ist vielleicht der Tourismus wirklich zu billig. Da könnte man vielleicht mit höheren Preisen arbeiten. Aber halt das Image ist eben auch nicht hochwertig. Bei Mallorca wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das lösen kann. Aber was zum Beispiel die Schweiz und Japan stärker tun sollten und zum Teil machen, ist, dass man unbekanntere Regionen fördert, dass man Sehenswürdigkeiten fördert, die noch nicht überlaufen sind. Also die japanische Regierung hat gewisse Gebiete ausgewählt, die im Ausland noch nicht so bekannt sind. Den Ise-Schrein in der Nähe von Nagoya zum Beispiel oder auch jetzt diese Okinawa-Inseln, die haben eine eigene Kultur, ein bisschen ein Gemisch zwischen chinesischer und japanischer Kultur, und dass man das sich anschauen geht und will das den ausländischen Reisenden schmackhaft machen.
Und glaubst du, dass das funktioniert? Also, dass man die Touristenmassen dann von diesem schwarzen Netz, die den Berg fotografieren, weglockt und sagt, hey Freunde, wir haben doch noch andere Gebiete, geht doch da ein bisschen fotografieren. Das ist doch auch naiv zu glauben, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Aber also natürlich, man kann ja nicht Instagram verbieten. Aber es gibt viele unberührte und wunderschöne Orte in der Schweiz und in Japan. Also in der Schweiz zum Beispiel, warum muss man aufs Jungfraujoch oder nach Zermatt fahren? Es gibt andere Orte, wo man die Berge genauso schön sieht, denke ich.
Und dann wird es wahrscheinlich nur ein paar Minuten dauern, bis ein Influencer oder eine Influencerin diese neuen Ziele abbildet, postet und dann wandert der große Overtourism-Strom direkt zum nächsten Wasserfall, oder?
Ja, das könnte schon sein. Aber ich denke auch, es gibt solche und solche Menschen, aber viele Touristen, oder zumindest wenn ich in meinem Umfeld schaue, dann wollen wir ja nicht dasselbe Instagram-Foto wie alle anderen an einem Ort machen, oder wir wollen doch etwas sehen, das ein bisschen authentisch ist, das ein bisschen echt ist, wo nicht alle schon gewesen sind. Und dann empfehle ich halt, dass man zum Beispiel in den Berner Voralpen aufs Niederhorn fährt für die Aussicht auf Eigermönch und Jungfrau statt ins Berner Oberland. Und dass man an Orte geht, wo auch die Einheimischen hingehen. Ich denke, da kann man schon was erreichen.
Danke dir für deine Insights. Vielleicht noch zum Schluss einen ultimativen Insight-Tipp von dir für Japan. Ein noch unentdeckter Ort, den man auf jeden Fall sehen muss, bevor die Massen dort aufschlagen.
Also die ganze Nordregion Tohoku, der Hauptinsel, ist sehr unberührt und die meisten Touristen fahren direkt, wenn sie in Tokio angekommen sind, weiter nach Westjapan, der Norden des Landes, den kann ich sehr empfehlen.
Gabriel, danke dir für deine Insights, mehr Infos zum Thema bei der Handelszeitung oder dem Blick und überall dort, wo deine Geschichten publiziert werden, hier bei uns bei Rinier Medien Schweiz. Wenn ihr Fragen oder Themenideen habt für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. podcast@handelszeitung.ch ist die Adresse, wo ihr uns erreicht. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also, bleibt gesund. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Wir machen nun auch mit dem Podcast eine kurze Sommerpause und melden uns dann im August wieder zurück. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Gabriel.
Tschüss miteinander. Danke, Tim.